Das Thema ist biblisch Haushalten, was ich ausgesucht habe. Eigentlich habe ich es nicht ausgesucht, sondern wir saßen im Leitungskreis zusammen in unserer Gemeinde und haben festgestellt, es gibt so ein paar Themen, über die nicht gerne gepredigt wird. Man könnte auch sagen, es gibt so ein paar Themen, über die sich Pastoren in der Regel nicht trauen zu predigen. Gerade Haushalten, Finanzen, das ist irgendwie in Deutschland fast schon ein schmutziges Thema, ja? Zumindest in der Kirche. Also wenn du am Stammtisch bist, unterhält sich eigentlich jeder darüber, wofür er Geld ausgegeben hat, wie er Geld verdient hat, wie die Geschäfte laufen, wo die Regierung vielleicht unser Geld will, wie die Steuererklärung war. Also eigentlich ist das Geld das Thema Nummer eins. Nur wenn es irgendwie zur Kirche kommt oder zum Glauben, ist das irgendwie strange, ist das irgendwie komisch. Und deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal mit dem Thema beschäftigen. Mach mal doch mal eine Predigt drüber. Ich habe mich dieser Herausforderung mal gestellt. Und ja, merke, wie gesagt, es ist ein heißes Eisen. Zum Glück, in unserem Gemeindebund ist es ja so, dass wir Pastoren angestellt sind. Wir haben unterschiedliche Anstellungen. Wir sind zu 400 Euro angestellt, zu 50%, zu 75%, zu 100, gemäß einem Pastorentarif, der übrigens sich in der Freikirche angleicht an den Krankenpflegertarif. Halleluja. Ja? Also wenn du denkst, Krankenpfleger ist ein toller Beruf, sage ich dir ja. So was Ähnliches ist der Pastor, zumindest von der Gehaltsstufe. Und ich finde es gut, dass es Arbeitsverträge gibt, an die wir gebunden sind, wo auch unsere Arbeitsstunden vorgegeben werden und so weiter. Dieses Finanzen, über sie zu predigen als Pastor derselben Gemeinde, zu der er predigt, ist immer heiß. Manche machen den Ausflucht und laden sich einen externen Prediger in die Gemeinde ein, der über das Thema predigt. Hat Vor- und Nachteile, aber wir haben uns für diesen Weg entschieden. Schnell entsteht der Vorwurf, da will einer sich in die Tasche predigen. Na? Also als Pastor, denn letztendlich. Und ich habe mit diesem Thema gerungen. Ich finde es nämlich sehr, sehr herausfordernd, über dieses Thema als Pastor zu predigen. Ich habe mir aber gesagt, das Thema ist so wichtig. Das ist so essentiell, auch für unseren Glauben, für unsere Beziehung, für unsere Ehen, für Teenies, die hier sitzen. Ey, ihr könnt glücklich werden über das Thema Finanzen oder ihr könnt sehr, sehr unglücklich werden im Thema Finanzen. Es gibt so viele Jugendliche, die schon überschuldet sind. Es gibt so viele Jugendliche, die nicht gut umgehen mit diesem Thema und wo einfach Elend reinkommt. Oder in Familien, wo nicht gut gehaushaltet wird. Es ist einfach viel Sorge, Kummer und Streit wegen der Kohle, wegen dem Geld. Deswegen ist es so, so wichtig, sich mit dem Thema Haushalten, biblisch Haushalten zu beschäftigen. Und deswegen habe ich gesagt, ich stelle mich, sage ich mal, dieser Herausforderung. Aber ich wollte euch auch hineinnehmen in diese Herausforderung, die es dann bedeutet für jemanden, einen Pastor in einer Ortsgemeinde zu predigen, von der er ja letztendlich auch angestellt ist. Genau, soweit an der Stelle. Ich werde nur ersten Teil heute predigen, das Thema speziell Zehnter oder speziell Haus Gottes bauen. Das ist ein Thema, auf das ich im zweiten Schritt erst eingehen will. Denn nur wenn man seine Finanzen in Ordnung hat, wenn man biblisch haushaltet, versetzt es überhaupt einen erstmal in die Lage, sich mit diesem zweiten Thema zu beschäftigen. Deswegen heute ist sozusagen der erste Teil. Und ich möchte euch nicht irgendwie meine 10 Tipps geben, sondern wir wollen es versuchen, aufgrund vom Wort Gottes zu sehen. Was sagt das Wort Gottes zum Thema biblisch Haushalten? Deswegen wird es heute ein Mehr an Bibelstellen geben. Denn unser Gewissen, auch unsere Einstellung sollen von dem Wort Gottes, von der Bibel geprägt sein und nicht von irgendjemanden. Beim Thema Finanzen, es gibt ja in der Christenheit weltweit auch sowas wie Prosperity Gospel, also so eine Lehre, verkürzt gesagt, wenn du glaubst, wirst du reich. Und du wirst aber merken, viele dieser Irrlehren haben das Problem, sie funktionieren nur deswegen, weil Verse rausgerissen werden aus dem Kontext. Bibelverse. Es wird nicht geschaut, was sagt der gesamte Kapitel darüber, das gesamte Kapitel. Deswegen heute diese Predigt soll euch anregen, selber ins Wort Gottes zu gehen, selber nachzuschauen und dadurch euch zu beten und zu fragen, Gott, wie kann ich biblisch haushalten? Wie kann ich ein Segen sein für meine Familie, für die Menschen um mich herum? Und wie kann ich auch selber ohne Kummer durch das Leben kommen, was diesen Bereich angeht? So, jetzt starte ich. Der erste, den ich mir anschauen will, ist der Paulus, Apostel Paulus im 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 15. Hier lesen wir ihn. Er hat geschrieben, wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Hier spricht er von einer Situation vom Volk Gottes, die ziehen aus Ägypten heraus und sind in der Wüste. Und in der Wüste gibt es nichts zu essen. und Gott entscheidet, dass er sie versorgt durch das sogenannte Manna. Und er macht das, um ihnen Prinzipien beizubringen. In der Wüste stirbt man normalerweise. Gott versorgt das Volk in der Wüste durch Manna jeden Tag. Und er, das einzelne Prinzipien ist, da gibt es Menschen, die gehen raus und die sollen eigentlich nur für den einen Tag sammeln. So viel, wie sie brauchen. Und manche, die sind vielleicht krank, die schaffen es nicht so viel zu sammeln. Und manche, die sind gierig und die versuchen das Doppelte einzusammeln. Gemäß dem Motto, wenn ich heute genug sammle, muss ich morgen nicht raus. Da kann ich länger pennen. Aber Gott macht es so wunderbar, dass das wenige Manna, das zum Beispiel die Kranken und die Schwachen gesammelt haben, ihnen trotzdem ausreicht, es quasi so inhaltsreich ist, dass sie davon überleben. Und diejenigen, die für 2 Tage gesammelt haben, das für den 2. Tag wird von den Maden gefressen. Das heißt, sie lernen dieses Prinzip, Gier wird nicht belohnt. Wenn Gott sagt, ich gebe dir für jeden Tag dein tägliches Brot, dann werde nicht gierig und versuche vielleicht von anderen irgendwie wegzunehmen. Werde nicht faul auch. Ja? Und hier erinnert Paulus genau an das. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel. Und wer wenig gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Gott möchte jeden Menschen versorgen. Das ist eigentlich sein Ziel. Er möchte aber nicht, dass wir so viel haben, dass wir nichts mehr machen müssen und vielleicht eingebildet werden. Das ist sozusagen der erste Einstieg. Und das ist schon extrem, in der Wüste zu sein. Wer von uns lebt in der Wüste? Niemand. Wir haben den Sozialstaat, all diese guten Dinge. Ja? Deswegen müssen wir gucken, wie können wir Prinzipien von dem auf uns heute übertragen. Interessant, jemand hat geschrieben, es liegt wohl am Menschen, dass er immer noch selber Gott sein will und dass er Gottes Versorgung als Demütigung erlebt. Also wir Männer vielleicht stärker wie Frauen, ich weiß es nicht. Wir haben einfach die Sehnsucht in uns, ein guter Versorger zu sein. Wir wollen für das, was wir erschaffen, das wollen wir gut versorgen, gut dafür einstehen. Und der Gedanke, dass eigentlich Gott mein Versorger ist, ist erstmal einer, mit dem man arbeiten muss, an dem man sich erstmal gewöhnen muss. Und niemand möchte irgendjemand auf der Tasche liegen. Und deswegen ist es eine Herausforderung, dass manche sagen, hey, das wäre fast schon eine Demütigung für einen, wenn man sagt, man schafft es nicht, sich selber zu versorgen und Gott muss es tun. Also wir gehen ungern in solche Situationen, wo wir das nötig haben, Gottes Versorgung. Viel lieber machen wir alles selber. Und so bringt uns Gott manchmal in Schulen, in Situationen, wo wir es nötig haben, auf ihn angewiesen zu sein. Zum Beispiel der Bereich Gesundheit. Wer von euch kann sich durch Fleiß gesund machen? Wir wissen, es klappt nicht. Selbst mit ganz, ganz viel Geld kannst du die Gesundheit nicht erkaufen. Und so merken wir, im Bereich der Gesundheit gibt es Punkte, wo wir trotz Ärzte und trotz all dem Guten auch zu Gott kommen dürfen und sollen und müssen. Und wo wir einfach sagen, Gott, wenn du mich nicht versorgst, gibt es mich morgen nicht. Zum Beispiel mit Kraft, mit einem guten Herzrhythmus und all dem. Da kommen wir an die Grenzen. Und genauso, eigentlich sollen wir bei Finanzen verstehen, nicht wir sind der Besitzer, sondern Gott ist der Besitzer und wir sind Verwalter auf dieser Erde. Gott wollte, dass die Menschen versorgt sind. Im 5. Mose lesen wir, ich führe dich in ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Gott hat dieses Volk herausgeführt aus Ägypten, hat schon ein gutes Versprechen gegeben, hat gesagt, ich will dich eigentlich an einen Ort bringen, wo du genug hast, wo du von leben kannst. Also unser Gott ist nicht irgendwie so ein knausriger alter Mann, der uns sozusagen, der sich freut, wenn wir arm sind. Das ist es nicht. Nun, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann gibt es diese 2 Pole, Armut und Reichtum. Und über die möchte ich sprechen. Erstmal über Armut. Was sind Gründe für Armut? Wir leben in einer Zeit, also in Deutschland, da sieht man Armut nicht, weil du kannst ja nicht sehen, wenn ich mein Konto überziehe, richtig? Ich kann ja in den Gottesdienst kommen mit Schuhen, mit Kleidung, die ich auf Kreditkarte gekauft habe. Ich kann mit einem Auto anfahren, das der Bank gehört. Also wir sehen heute die Armut nicht mehr so. Man kann sich ja sehr gut kaschieren mit teuren Krediten und so weiter. Jesus sagt die Bibel, er hatte im Himmel allen Reichtum. Und er entschied sich freiwillig, diesen Reichtum zu verlassen, für mich und dich und auf die Erde zu kommen. Und zwar eben für uns. Also war bei ihm quasi gewählte Armut. Er hat sich dazu entschieden, den Himmel zu verlassen. Und von uns, wir dürfen uns auch entscheiden, manchmal wegzugeben, manchmal Dinge anderen zu geben. Aber wenn wir das tun, dann sollten wir nicht darüber gleichzeitig klagen. Oh, ich habe da was Gutes jemandem getan, jetzt habe ich es nicht mehr. Weil Jesus, sein Prinzip war, er hat auch nicht drüber geklagt. Also ich verstehe das schon, ja, wenn er dann mit den Jüngern unterwegs war und sie hatten dann irgendwelches Fastfood nur zu essen unterwegs, da hat Jesus vielleicht schon darüber nachgedacht, was es so alles im Himmel gibt. Aber er hat es nie zum Thema gemacht. Er musste da aus irgendwelchen paar Broten, ein paar Fischen tausende von Leute speisen. Und er hat auch nicht gesagt, also Leute, also Fisch habe ich langsam genug oder so, ja. Oder dieses Brot ist mir langsam, boah. Der hat es nie zum Thema gemacht. Der war nie undankbar quasi über das, was er hatte, obwohl er eigentlich ganz andere Dimensionen kannte. Und ich glaube, so dürfen wir auch dankbar sein für das, was auf den Tisch kommt. Dürfen wir dankbar sein für das, wo wir drin sitzen, wo beheizt ist und so. Klar könnte alles noch schön viel besser und noch viel schöner sein. Sprüche. Salomo im Alten Testament hat ganz viele Sprüche aufgeschrieben und alleine darüber könnte man ein Finanzseminar machen. Sprüche 11, Vers 24 lesen wir: Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer hält zurück, wo er doch nicht sollte und wird immer ärmer. Mathematisch ist das schwierig, was hier gesagt wird. Ich glaube, dass es ein geistliches Prinzip ist. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer hält zurück, wo er doch nicht sollte und wird immer ärmer. Eigentlich klar, Geiz ist tatsächlich ein Fluch. Es ist eine Haltung, die einen Menschen arm werden lässt. Ich glaube, Geiz lässt uns schon mal arm werden an Beziehung. Kennst du jemanden, der richtig geizig ist und wo du gerne bei ihm bist? Oder der ganz viele Freude hat? Überleg mal. Macht Geiz sozial. Das sind so die Leute, da bist du eingeladen, da gibt es nicht mal den Keks. Ne? Da wird vielleicht noch gesagt, ey, bring mal den Keks mit oder so, ja? Oder schön, dass du kommst, aber 3 Teebeutel und 2 Löffel Zucker mitbringen. Weiter, Sprüche 21,5, wer allzu rasch handelt, dem wird es mangeln. Hochinteressante Bibelstelle, die ungefähr 3.000, 4.000 Jahre alt ist, in einer Zeit, wo unsere Finanzen immer schnelllebiger werden. Heute bezahlst du irgendwas auf PayPal, das ist schneller bezahlt, wie du das berühren kannst. Ja? Amazon, one click, wow, was habe ich da schon wieder? Ja? Oh, das, Schatz, wo kommen die ganzen Pakete her? Ich weiß es auch nicht. Ja? Kann man zurückschicken, keine Angst, ja. Ja, ihr lacht, ja. Und manche Leute verlieren da den Überblick. Und dann kommt ein Monat später von der Kreditkarte die Auflistung und denkst, ach, das waren doch immer nur so 20 Euro, aber es sind irgendwie 600 Euro geworden. Es waren wohl ein paar Sachen. Es ging so schnell. Wir verlieren ja manchmal den Bezug dazu. Jemand hat gesagt, heb das Geld in bar ab und dann fühle, wie die Scheine weggehen, dann hast du noch ein Gefühl dafür. Ja, mit der EC-Karte und mit der Kreditkarte und es kommt irgendwie ein Monat später, wird's schwierig. Vor ein paar tausend Jahren hat Salomo schon diesen Spruch aufgeschrieben. Wer allzu rasch handelt, dem wird es mangeln. Bei Finanzen manchmal zu sagen, ich kaufe das, aber ich schlafe erstmal drüber. Ich kaufe das, aber ich bete erstmal drüber. Ich will das kaufen, aber ich rede vielleicht mit der Ehefrau drüber. Kleiner Tipp, ab 50 Euro rede mit dem Ehepartner drüber. Ja? Das wird dir so viel Ärger ersparen. Ich habe schon so viel Ärger gehabt. Ja. Also... biblisches Prinzip. Sagt es euren Teenies, sagt es den Kindern, ja. Hey, überleg erstmal, denk drüber nach. Überlege auch, welcher Geist steckt hinter dieser Ausgabe. Was kaufe ich mir da eigentlich ein? Wie verändert es mein Leben? Will ich das haben in meinem Haus? Will ich das nicht haben? Eine andere Sache, die Armut bewirkt, ist Faulheit. Faulheit. Sprüche 20,31. Liebe den Schlaf nicht. Ihr Mütter, hört weg, ja? Schlaf ist gut. Also Mütter von Kleinkindern, Schlaf ist gut, okay? Also Sprüche 20,13, liebe den Schlaf nicht, dass du nicht arm werdest. Lass deine Augen offen sein, so wirst du Brot genug haben. Das ist Arbeiten, ist ein biblisches Prinzip. Gott weiß, dass Menschen auf dieser Erde nicht Mangel leiden müssen eigentlich. Und Gott hat dieses Prinzip von Saat und Ernte geschaffen. Deswegen habe ich euch dieses Video gezeigt. Der Bauer muss sich entscheiden, heute einen Teil seiner Ernte einzubehalten und sie wieder in die Erde zu stecken, wo er sie nicht essen kann, in der Hoffnung, dass daraus wieder Saat und Ernte entsteht. Und dann sammelt er das ein und weiß, nur ein Teil davon kann er wieder essen oder verkaufen. Ein Teil muss er wieder zurückbehalten, um das wieder zu sehen, damit daraus wieder eine Ernte entsteht. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal schlafen oder chillen oder was auch immer und es wird schon irgendwie. Die Kreditkarte ist ja, hat ja ein Dispo. Übrigens, meine Empfehlung, löscht euer Dispo. Kommt dahin, dass ihr kein Dispo habt. Es wird ein Segen sein für euch und eure Familien, kein Dispo zu haben, nicht die Möglichkeit zu haben, das Konto zu überziehen. Wenn man nämlich sonst ein Gefühl dafür verliert, 12%, ist heftig. Wer aber ein Saatkorn zurückhält, weil er es aufheben will für Zeiten des Hungers, wird immer ärmer werden. Die Bibel sagt uns, betet, also Vater unser, beten wir, gib uns unser tägliches Brot. Aber dieses Gebet macht gar keinen Sinn, wenn wir faul bleiben, wenn wir nichts tun. Wir sollen nicht nur beten, sondern wir sollen auch arbeiten, wir sollen unseren Eltern helfen, was auch immer halt unser Job ist, in die Schule gehen. Schüler haben da andere Jobs, ja. Auf der anderen Seite, wenn wir beten fürs tägliche Brot, aber selber bleiben wir faul, dann sündigen wir, sagt die Bibel eigentlich ganz klar. Wir handeln gegen die Ordnung Gottes. Dann gibt es Dinge, die uns arm machen. Bindungen wie Drogen, Alkohol, Spielsucht, Risikogeschäfte. Das sind Dinge, die erzeugen in Armut. In einer Unterhaltung über, jemand hat ein Zeugnis gegeben über sein Leben und er hat auch Zeugnis gegeben, dass er früher in Unordnung lebte, was seine Finanzen anging. Er war nämlich spielsüchtig. Und dann hat er zu Gott gefunden, hat er sein Leben in die Ordnung Gottes gebracht und hat gesagt, das war der beste Deal, den er machen konnte. Weil in Ordnung Gottes leben heißt für ihn, dass er 90% behält und sie verwaltet gemäß den Ordnung Gottes, gemäß den Prinzipien Gottes. 10% gibt er zurück in Gottes Reich und sagt, das ist ein super Deal. Weil als er spielsüchtig war, musste er 100% quasi dem Teufel geben, jeden Monat. Und das ist schon eine heftige Bilanz. Dann ist es aber so, wir müssen natürlich aufpassen, nicht irgendwo vom Pferd zu fallen. Wenn jemand arm ist oder in Armut kommt, heißt es nicht automatisch, dass er irgendwie von Gott nicht geliebt ist oder verflucht ist. Denn die Armut kann auch eine Prüfung sein in unserem Leben. Zum Beispiel, es kann sein, dass Gott Zeiten der Armut in unserem Leben zulässt. Krankheit kann eine Ursache werden für Armut. Scheidung, all diese Dinge. Das sind Dinge, Momente, wo wir uns auf unseren Glauben zurückbesinnen wollen. Es ist auch die Frage, was passiert mit unserem Herzen, was passiert mit deinem Charakter, wenn du in finanzielle Not kommst? Fängst du an zu trinken? Versuchst du irgendwelche Risikogeschäfte, um da schnell rauszukommen? Oder besinnst du dich zurück auf deinen Glauben und sagst, Gott, hilf mir raus aus diesem Loch. Gott, führ mich raus aus diesem Tal. Und Hiob ist ein super Beispiel. Der hat überhaupt nichts verbockt, sagt die Bibel ganz klar. Der war reich, der war wirklich reich. Der hat nichts falsch gemacht, der hat alles verloren. In dieser Zeit aber kamen die Freunde von ihm und haben gesagt, bestimmt hast du eine versteckte Sünde in deinem Leben, dass dir das alles zugestoßen ist. Er ist aber an seiner Beziehung zu Gott dran geblieben und er wusste, Gott, zwischen mir und dir ist nichts falsch. Und Gott hat ein Stück für Stück wieder aufgebaut. Er ist durch dieses dunkle Tal gegangen. Deswegen sollten wir immer vorsichtig sein, wenn jemand in Armut kommt, zu urteilen und zu sagen, oh, der muss ja irgendwas verbockt haben. Lieber nachfragen, bevor man ein schlechter Hiob-Freund wird. Deswegen die Frage, wie reagieren wir in Zeiten des Mangels? Ich glaube, in Armut können wir oft die Gottesnähe bewusster suchen. Es ist eher die Herausforderung, wenn wir Wohlstand erleben, trotzdem Gott nicht zu vergessen. Und wir können uns schützen davor, indem wir sagen, wenn ich im Wohlstand bin, will ich überlegen und beten, wie kann ich meinen Wohlstand zum Segen auch für andere einsetzen. Weil dann erlebe ich Gott, indem Menschen auch Gott erleben, indem ich sehe, dass Gutes getan wird. Also die Bibel sagt nicht ohne Grund, dass es für einen Reichen schwer ist, ins Himmelsreich zu kommen. Weil eben die Gefahr ist, dass man es hortet für sich behält und irgendwann ja nur noch von sich abhängig ist oder dem Mammon dient. Sprüche 31, 18 steht, da wird die fleißige Frau beschrieben. Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. Sie streckt ihre Hand aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Hier wird eine Frau beschrieben, die ist fleißig, die arbeitet sogar in die Nacht hinein, aber mit ihrem Erwerb tut sie etwas. Die Hand, die arbeitet, die öffnet sie wiederum. Das finde ich ein tolles Bild, ja? Benutze nicht nur deine Hände, um zu ergreifen, sondern lerne auch, sie zu öffnen, um dem Armen zu geben, dass arme Menschen sich um dich herum sammeln, die du quasi unterstützt, mitversorgst. Ich glaube, in unserer Zeit gibt es vielleicht nicht Arme in dem Sinne, aber ich glaube, Alleinerziehende sind Leute, die mal echten Segen brauchen. Alleinerziehende Mütter, das sind Leute, die können sich nochmal richtig freuen über Unterstützung. Bei älteren Leuten auch mal nachzufragen, wie sie mit ihrer Rente klarkommen und all das. Aber lass uns reiche Menschen werden durch unsere Arbeit und dann wieder Menschen werden, die unsere Hände öffnen, um den Elenden zu helfen. Dann ist die klassische Frage, wer ist arm? Ihr kennt es vielleicht, ihr geht später über den Markt und da sitzt ein Obdachloser und er sagt, kann ich mal eine Mark haben? Ja, wie prüfe ich jetzt, ist er arm oder nicht? Mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist sinnvoll zu untersuchen, nachzufragen, warum ist die Person arm? Ist sie arm aufgrund von Geiz? Ist sie arm aufgrund von Verschwendung, Faulheit? Damit wir nicht unweise investieren. Und wenn du im Gespräch stattfindest, der Mensch ist arm geworden und aus anderen Gründen, dann ist es vielleicht eine lohnende Investition. Wenn zum Beispiel ein Bekannter oder ein Verwandter zu dir kommt und sagt, kannst du mir 10.000 Euro leihen? Und du willst dich tatsächlich damit auseinandersetzen, würde ich dir den Rat geben, frage nach, warum ist bei ihm dieser Mangel entstanden? Ist er entstanden aufgrund vom Geiz, von Verschwendung oder von Faulheit? Dann würde ich mir eher absagen und sagen, ich will das nicht unterstützen. Wenn du merkst, hey, da ist, keine Ahnung, Wasserrohrbruch im Keller, ja, und der muss jetzt bezahlt werden und dafür fehlt es an der anderen Seite, dann würde ich mir Gedanken machen, wenn ich die Möglichkeiten habe. Also frag nach, wie ist die Notlage entstanden, wie kam es dazu? Wieder die Sprüche 14,31. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Könnte auch sagen, wer schlechte Löhne bezahlt, ja, oder wenn Leute ausbeutet, der verhöhnt Gott, den Schöpfer. Also Gott ist schon sehr für Leute, die arm sind und er liebt die Armen und die haben einen besonderen Platz in seinem Herzen und wir sollten Angst davor haben, einen Armen sozusagen irgendwie noch zu unterdrücken, noch zu verhöhnen, denn Gott ist auf seiner Seite. Interessant, schon seit Jahrtausenden dieser Spruch. Nun soweit zur Armut. Jetzt haben wir gehört, wie Armut entsteht und wie wir durch Arbeit das verhindern können. Und jetzt gibt es den zweiten Teil, eben Reichtum. Wir lesen hier im Prediger 5, 18, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Ich finde, das ist so ausgewogen, die Bibelvers. Ja? Hey, du bist fleißig, du erwirtschaftest Reichtum, du darfst selbst als Christ dich darin freuen. Also ich finde es ja total schräg, wenn es Christen gibt, die sich ein neues Auto kaufen durch harte Arbeit und dann schämen sie sich, das irgendjemandem zu erzählen. Sorry, das ist krank. Ich weiß nicht, auf welchem Geist das gewachsen ist, aber das ist krank. Oder wenn du irgendwas kaufst, du darfst dich darüber freuen, wenn du niemanden ausgenutzt hast dafür, wenn du niemanden betrogen hast, wenn es einfach gesund gewachsen ist, dann darfst du dich auch dran freuen, dürfen sich auch andere dran freuen. Wenn die damit ein Problem haben, dann sollten die überlegen, warum haben sie ein Problem damit? Aber hier heißt es, freue dich an dem, was du auch erwirtschaftest. Freue dich an deine Mühe. Und vergiss aber trotzdem nicht, es ist ein Geschenk Gottes. Du bist nicht der Besitzer, sondern du bist der Verwalter dessen. Du bist der Verwalter deines Autos, du bist der Verwalter deines Hauses, deiner Mietswohnung, deiner Schuhe, deines Handys. Du bist ein Verwalter und es ist ein Geschenk Gottes. Prediger 5,9. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Da wird diese Gefahr gekennzeichnet, ja? Hey, es ist so schnell passiert, dass unser Herz da dran hängt. Es ist so schnell passiert, dass wir irgendwie merken, oh, das ist jetzt gut, aber was wäre, wenn noch mehr? Und das ist auch schon gut, aber was wäre, wenn noch mehr und noch mehr und noch mehr? Und man kriegt nicht den Hals voll. Vielleicht heute ist es nicht nur Geld, sondern vielleicht sind es auch die Positionen, die wir haben in unseren Berufen. Die Karriereleiter. Vielleicht ist es für dich gesegneter zu sagen, diese Karriereleiter gehe ich nicht auch noch hoch, sondern ich bleibe bei dem, wo ich bin, weil vielleicht habe ich dann mehr Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Es hat einen Preis, auch eine Karriereleiter hochzusteigen. Viele Leute, die ganz oben sind in der Karriereleiter, sind, naja, überleg mal, was kennzeichnet sie? Haben die noch Zeit für die Dinge, die ihnen wichtig sind? Vielleicht für ihre Familien, für ihre Ehen? Ist das noch da oder haben sie irgendwann nur die Karriere? Haben sie vielleicht den Preis für die Karriere bezahlt, der vielleicht zu hoch ist, weil sie irgendwann nicht aufhören konnten, weil sie nicht Stopp sagen konnten? Prediger 5, Vers 9. Ja. Sprüche weiter. Ein ehrlicher Mann ist reich an Segnung. Wer aber schnell reich werden will, bleibt nicht unschuldig. Hey, schnell reich werden birgt die Gefahr, dass man sich da schuldig macht. Hochspannend, hochspannend. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. So schnell bei Investitionen, bei Ausgaben, zack, 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 wird gleich gesagt, da wird noch nicht mal gesagt, unterschreiben Sie, ja, sondern mittlerweile gibst du einen Fingerabdruck. Die Zukunft ist, dass du mit deinem Gesicht bezahlst. Ja. Du wirst mit deinem Gesicht, du gehst irgendwo in den Laden, gehst an die Kasse und du wirst mit deinem Gesicht identifiziert, ist ja schon in Asien gang und gäbe. Du hast gar nicht mehr das Gefühl, dass du irgendwo das Geld rausgibst. Du hast nicht mehr das Gefühl, dass du unterschreibst. Du gibst nicht mehr deine PIN ein. Du gehst einfach zur Kasse und stellst dich hin. Die erkennen dein Gesicht, buchen es von deinem Konto ab. Hat überhaupt nicht wehgetan. Ich weiß nicht, was die Bank mit deinem Gesicht macht später, ja, aber beim Einkaufen tut es noch nicht weh. Ob man dann noch die Zeit sich nimmt, irgendwelche Verträge zu lesen, das Kleingedruckte, wenn man nur sein Gesicht zeigt. Es war früher gut, dass da Schritte bis dahin waren. Dass man vielleicht manchmal ist es gut, zum Automaten zu gehen und das Geld abzuheben, hat man noch ein bisschen Bedenkzeit. Wenn einfach nur sein Gesicht gescannt wird, das Schnelle, es birgt eine Gefahr. Ich möchte mit euch einen Text aus dem Neuen Testament gemeinsam ein bisschen durchkauen. Das ist auch der längste Text. Das ist nur der erste Teil. Das ist ein Gleichnis. Jesus verwendet Gleichnisse und meistens hat das Gleichnis nur eine Aussage. Das ist quasi wie so eine Beispielgeschichte. Die hat sozusagen eine Pointe, einen Kern. Der Rest ist sozusagen auch Wort Gottes, aber man muss überlegen, was ist die Hauptaussage. Und die Hauptaussage, die enthält ein Prinzip für unser Leben und nicht immer das Außenrum. Hier in Lukas 16, Vers 8 wird die Geschichte von einem Verwalter genommen. Und dieser Verwalter, der, weiß nicht, auf jeden Fall hat er betrogen und belogen und deswegen wurde er gefeuert. Ob er die Steuern hinterzogen hat, er sollte Verwalter sein, ich nehme an, für eine Firma. Und er hat betrogen und belogen. Und deswegen hat der Chef gesagt, am Montag wirst du entlassen. Und dann hat er gedacht, jetzt ist Sonntag, was mache ich mit meiner Zeit? Und er hat sich überlegt, ich investiere das in Menschen. Sehr skurril, was er gemacht hat. Er hat die ganzen Leute vorgeladen, die dem Chef Geld geschuldet haben. Und hat gesagt, wie viel hast du geschuldet? 80 Säcke Weizen, ihr schreibt 50. Wie viel schuldest du ihm? 200 Liter Öl, schreibe 100. Also der hat vorher betrogen, jetzt betrügt er eigentlich noch mehr. Und trotzdem wird er gelobt hier drin, weil es ja ein Gleichnis ist. Er wird nämlich gelobt dafür, dass er angefangen hat, in Menschen zu investieren, gemäß dem Motto, wenn die Firma pleite ist, habe ich mir zumindest Freunde gemacht. Wie gesagt, ist ein bisschen herausfordernd, aber das ist oft bei Gleichnissen. Nicht jedes Wort ist sozusagen für uns ein Prinzip, sondern man muss überlegen, was aus dem Gleichnis das Prinzip ist. Da lesen wir Lukas 16, 8, da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Also hier sagt er, manchmal sind die Frommen einfach doof. Manchmal sind die Leute, die nicht fromm sind, die sind schlau. Und sagt, pass auf, wenn du fromm bist, dass du nicht gleichzeitig doof bist, nur weil du fromm bist. Im Umgang mit Finanzen. Darum geht's ja. Weiter geht's, darum sage ich euch, macht euch Freunde. mit dem Mammon, also durch das Geld, benutzt das Geld, um ja, in Menschen zu investieren. Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, also wenn die Währung nicht mehr da ist, wenn das Geld verfällt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Da geht es um unser Herz, ja. Wenn unser Herz recht ist und mit Menschen und mit Gott, dann werden wir quasi mit Gott sein. Weiter heißt es, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Ich glaube, das kann man gut verstehen, ja. Im Kleinen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon, das ist ein anderes Bild für Geld, nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Also sagt Geld, das wir haben, wir denken, das ist irgendwie unseres, weil wir können es vielleicht auf dem Konto sehen oder spüren. Und er sagt, nee, das ist euch nur anvertraut. Geht richtig gut damit um, dass wenn Gott euch etwas wirklich Ewiges gibt, dass ihr dann die Prinzipien gelernt habt und es nicht verliert. Vers 12, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Und dann Vers 13, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie redeten verächtlich über Jesus. Also, wem diene ich? Es kann sein, dass wir Gott dienen wollen und dass das im Konflikt steht mit für meinen Job und für meine Karriere und für mein Geldleben. Die Bibel sagt, das sind zwei Pole, die können sich oft entgegenstehen und bekämpfen. Und da musst du einfach wissen, vom Herzen her, investiere ich meine Zeit in meine Beziehung mit Gott oder investiere ich jetzt meine Zeit, platt gesagt, in die Überstunde? Warum mache ich das? Wo ist mein Herz in dem Ganzen? Hier eine sehr ungewöhnliche zweite große Bibelstelle in Matthäus 26, Vers 6. Da kommt eine Frau zu Jesus und sie ist großzügig zu ihm. Sie ist so großzügig zu ihm, man könnte sagen verschwenderisch, dass die Leute, die diese Großzügigkeit sehen, anfangen schlecht über diese Frau zu reden. Hochinteressant. Wir lesen hier, Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Man schätzt ungefähr 1,5 Jahresgehälter war das Öl teuer, wertvoll. Die Jünger, also die schon Jesus lange kannten, waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teurer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer, sagte er zu ihr. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Er lobt sie dafür. In anderen Evangelien lesen wir auch, hey, diese Frau werden Leute in Jahrtausenden noch gedenken, euch nicht, ja. Wir lesen auch Dinge wie, dass diese Empörung, dass Jesus sie gelobt hatte, diese Frau, für das, was sie gemacht hat. Und es ist ein interessantes Prinzip hier, nämlich Verschwendung oder Großzügigkeit für Gott ist keine Verschwendung, fand ich für mich selber im Studium neu. Jesus sagt, wenn du verschwenderisch bist für Gott, dann ist das keine Verschwendung. Und das habe ich versucht zu übertragen, gesagt, okay, wenn du verschwenderisch für eine Sache bist, wo Gott drinsteckt, dann ist es keine Verschwendung. Das bedeutet für mich auch, wenn du verschwenderisch oder großzügig bist für Gemeinde, und jetzt kommt Klammer auf und die wichtige Bedingung, und du merkst aber, in der Gemeinde steckt Gott drin, steckt Jesus drin, steckt sein Herz drin, steckt das, wofür er wollte, dass wir leben, steckt das drin, dann ist es wohl keine Verschwendung. Dann ist es nicht irgendetwas, wo Gott dir später sagt, naja, also das Geld hättest du irgendwo anders verwenden können. Das hat mich persönlich zum Nachdenken gebracht. Verschwendung ist legitim, solange es für Jesus ist oder für die Sache von Jesus, für das, was Jesus unterstützen würde. Jesus, er ist das Haupt der Gemeinde, da ist es gut, großzügig zu geben, wo er drin steckt. Trotzdem gibt es das Prinzip, du sollst nicht geben und dadurch selber in eine Not kommen wo du sozusagen nicht Verantwortung tragen kannst. Man könnte jetzt weitergehen. Es gibt auch eine Bibelstelle, wo Gott sagt, wir haben zum Beispiel auch eine finanzielle Verantwortung für die Verwandten in unserer Familie. Das beinhaltet zum Beispiel die Sorge um die älter werdenden Eltern, die gepflegt werden müssen. Da, was das angeht, ist die Bibel so klar. Da gibt es eine Bibelstelle, die sagt, wenn du als Christ nicht für deine älteren Eltern sorgst, bist du schlimmer als jemand, der nie Gott gekannt hat. Weil die, die Gott nicht kennen, selbst die verstehen es, wie es zu machen ist. Klammer auf, Unterhaltszahlung und andere Dinge. Ja, das ist auch Familie. Wenn jemand Kinder gezeugt hat und für die Unterhalt zahlen muss, er betrügt, aber belügt und so weiter, damit er es nicht zahlen muss, hey, da ist kein Segen drauf. Das wird Gott niemals segnen, diese Haushalterschaft. Zum Schluss eine auflockende Geschichte. Die Weisheit eines Mannes aus Südafrika. Ich glaube, jeder von uns wird sich wiederfinden, alleine aufgrund des Alters. Er schreibt, bis zum 20. Lebensjahr besaß ich nicht viel mehr als meine Kleidung, mein Stolz und meinen Appetit. Von 20 bis 50 war ich wie eine Elster. Ich schleppte alles nach Hause, was mir gefiel und ich mir leisten konnte. Bis zu meinem 60. Lebensjahr lehnte ich mich zurück und genoss die Dinge, die mir gehörten. Aber dann zwischen 60 und 70 stellte ich fest, dass es mir Spaß machte, sie zu verschenken. Jetzt mit 70 habe ich erkannt, dass mir nur drei Dinge wichtig sind. Meine Bibel, meine Brille und meine dritten Zähne. Okay. Soweit. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, ich glaube, dass du diese Worte in deinem Wort hinterlassen hast, damit wir gesegnet werden. Ich glaube, dass du diese Worte da hinterlassen hast, damit wir von falschen Wegen zurückkommen. Herr, ich habe es doch gesagt am Anfang, wir können nicht sehen, wer von uns arm ist. Wir können nicht sehen, wer von uns überschuldet ist, wer von uns da richtig leidet als vielleicht Familien oder Ehen. Das siehst du aber. Und Herr, ich will mir so wünschen, dass Menschen in Freiheit kommen, auch finanziell, dass sie aus Gebundenheit kommen, auch finanziell, wo sie sich übernommen haben, dass die da rauskommen, dass wieder eine Leichtigkeit kommt im Bereich der Finanzen, dass wieder eine Freude kommt in den Bereich der Finanzen, dass man sich freut an dem, was man erarbeitet. Herr, dass man auch in diesen Zustand kommt, wo man auch geben kann, wo man auch darüber sprechen kann, dass man gegeben hat, wo man das auch mit einem Ehepartner teilen kann und wo es einfach ein guter und schöner Bereich ist, der, ja, wo wir gesegnet sind und zum Segen für andere werden. Herr, Menschen, die da irgendwo im Tiefen stecken, bitte hilf ihnen, dass sie sich Hilfe holen, dass sie sich Rat holen und da rauskommen. Gib du ihnen Kraft dazu und den Mut dazu. Lass uns nicht sterben als gierige, knauserige Menschen mit einem komischen Verhältnis zum Geld, sondern lass uns sterben als Menschen, die gesät haben und wo Ernte reichlich aufgeht. Für dich und für deine Sache und wo wir, lass uns gute Verwalter sein, die sterben und die in Menschen investiert haben. Weil du sagst, wenn wir dann sterben, dann werden wir eine gute Heimat haben, Herr. Und lass uns zu diesen Menschen gelten, zählen, die Gutes getan haben mit dem, was du ihnen anvertraut hast. Lass uns gute Verwalter sein, wo du Freude drüber hast. Amen.